Abenteurer, ein Bike, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Ja, servus Leute, Gude, Namaste hier aus Nepal. Da bin ich endlich mal wieder, nachdem es ja schon wieder viel zu lange still gewesen ist hier um mich und meinen Podcast, dachte ich mir, ich muss mir jetzt endlich mal die Zeit nehmen und nicht irgendwas anderes vorschieben und irgendwas anderes zuerst machen, sondern mich einfach mal, ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde, wie lang auch immer, hinsetzen hier im Garten vom Hostel in Pokhara und einfach mal wieder ein bisschen zu euch sprechen, euch ein bisschen was erzählen, was die letzten Tage oder Wochen ja schon eher bei mir abgegangen ist. Besonders nachdem ich von, ja, nicht nur von meinem guten Freund Stefan per Sprachnachricht, sondern auch von einigen anderen von euch, ja, freundlich darauf hingewiesen wurde, dass man ja schon länger nichts von mir gehört hat. Besonders nachdem dachte ich mir, hey, es wird jetzt unbedingt mal Zeit. Gerade vor 5 Minuten kam hier auch noch eine Nachricht vom Andi auf Insta rein. Also du darfst dich angesprochen fühlen, Andi. Und auch alle anderen, die mir geschrieben haben, besagt der Stefan eben auch, der sich schon beschwert hat, dass er ja andere Podcasts beim Spazierengehen mit seinem Hund hören muss, anstatt meinen, weil von mir ja aktuell nicht so viel kommt. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle, Stefan. Und natürlich auch an alle anderen, die mir geschrieben haben in der Zwischenzeit, aber auch an die, die mir nicht geschrieben haben. Vorneweg mal hier schöne Grüße aus, ja, dem sonnig warmen Pokhara. Und ja, an der Stelle mal dann auch Spaß beiseite, muss ich vielleicht auch mal erwähnen. Mir fällt es aktuell schwer, meine Routinen so ein bisschen aufrecht zu halten, ja, und dann auch einfach manchmal die Disziplin zu haben. Letztendlich ist es ja auch viel Disziplin, muss man ja fairerweise sagen, die Aufnahmen regelmäßig zu machen. Gefühlt so ein bisschen, ja, wie beim Sport, ne? Wisst ihr wahrscheinlich, kennt ihr wahrscheinlich alle selbst, wenn man mal so einen Moment raus war, dann wieder reinzukommen, den ersten Schritt wieder zu machen und wieder zum Sport zu gehen, ins Gym zu gehen oder was auch immer bei vielen Alltagsdingen, der ist immer am schwierigsten. Wenn man dann mal wieder drin ist, dann läuft's. Und ich weiß, dass es mir auch schon deutlich besser lief bei mir in der Vergangenheit, das wisst ihr ja auch. Aber solche Phasen gibt's dann halt auch mal. Und ich will hier keine Versprechungen machen, aber ich bemühe mich natürlich, hier wieder anzukommen und wieder reinzukommen und euch mehr daran teilhaben zu lassen. Zum einen ganz klar für euch, aber auch ein wenig, ja, egoistisch gesehen für mich selber, weil letztendlich ist der Podcast auch für mich später mal eine Art gesprochenes Tagebuch über meine Reise, über das, was ich erlebt habe, über die ganzen, ja, Eindrücke, Emotionen, die ich hier alle so mitnehmen durfte. Und auch allein deswegen werde ich versuchen, einfach wieder eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Aber ja, es ist nicht immer so einfach. Und außerdem muss es mir ja auch Spaß machen, habe ich festgestellt. Und es soll kein Zwang sein, weil ansonsten kann ich das auch eben nicht entsprechend rüberbringen und transportieren. Und ja, die letzten Tage, Wochen habe ich gemerkt, ist auch einfach mal schön, einfach nur die Zeit zu genießen und gerade mal nur so vor mich hinzuleben und nicht immer irgendwelchen, in Anführungszeichen, Verpflichtungen nachzugehen, beziehungsweise irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Also allen voran ganz besonders mal meine eigenen Erwartungen, weil das kann ich euch sagen. Leider ist das nach wie vor sehr präsent in mir vorhanden, sehr tief in mir verankert. Meine eigenen Erwartungen sind an mich selber, sind nach wie vor unglaublich hoch und ja, bringen mich auch des Öfteren mal in die eine oder andere schwierige oder ja, unvorhergesehene Situation. Wenn ich mal wieder zu viel von mir selbst erwarte, zu viel von mir selbst, überzeugt bin nicht, aber einfach wenn mein Anspruch an mich selber zu hoch ist und ich mich teilweise ja auch überschätze, gerade was das körperliche Thema angeht, dann das eine oder andere Mal beim Fahrradfahren, werdet ihr auch in der heutigen Folge hören. Da sind auch so einige Dinge vorgekommen in den letzten Wochen. Ich habe das eben so versucht, ein bisschen ja, präsent nochmal mir beizuholen. Ich habe mir nochmal die Bilder der letzten Tage und Wochen angeguckt, was ich da eigentlich so getrieben habe, was ich so erlebt habe. Und da war schon einiges dabei, sind einige Highlights dabei gewesen. Allen voran, das ist eigentlich so das große Thema, glaube ich, meiner heutigen Folge, ist der Annapurna Circuit. Wem es nichts sagt, der gerne mal googeln, Annapurna Wanderweg, dann eben auf Deutsch, den ich in den letzten ja, zweieinhalb Wochen inklusive Vorbereitung mit dem Fahrrad gemacht habe. Also der Annapurna Circuit ist eigentlich ein Wanderweg, den Wanderer, je nachdem wie fit sie sind, irgendwie so zwischen 16 und 20 Tagen machen. Und ich habe den in knapp 2 Wochen mit dem Fahrrad gemacht, also ziemlich genau 2 Wochen eigentlich, um es vorne wegzunehmen. Für die Statistikfreunde unter euch haue ich erstmal hier kurz ein paar Zahlen raus. Also für mich war der Rundweg knapp 400 Kilometer lang mit unglaublichen 15.000 Höhenmetern auf dem Weg und ja, einem ganz besonderen Highlight, nämlich dem Toranglar-Pass mit über 5.400 Meter Höhe, habe ich auf der Strecke zu bewältigen gehabt, sagen wir es mal so. Ob ich das geschafft habe, wie ich das geschafft habe, das werde ich euch jetzt erzählen, aber das war mal so, ja, ein kleiner Statistikeinstieg für den Weg. Die ganze Geschichte hat ja vor jetzt knapp 3 Wochen angefangen mit meinen Vorbereitungen, nachdem ich hier in Pokhara angekommen bin. Pokhara liegt ein bisschen mehr im Westen von Nepal. Wenn man sich Nepal so vorstellt, ist das ja alles relativ lang gezogen. Da liegt Pokhara eher ein bisschen im Westen und Kathmandu ein bisschen weiter im Osten. Schaut es euch auf der Karte an, wenn es euch genauer interessiert. Und auch da bin ich schon hier in dem Hostel gewesen, im Backpackers Hostel nennt sich das, hier in Pokhara und habe mich hier vorbereitet auf den Annapurna Circuit, vor dem ich, muss ich gestehen, viel, viel Respekt hatte. Also nachdem ich das alles gelesen hatte und mitbekommen habe, dass das natürlich schon andere Leute mit dem Fahrrad gemacht haben und ihre Erfahrungsberichte dann online gestellt haben und ich mir das alles durchgelesen habe, hatte ich schon einiges an Respekt. Gerade nachdem ich dann mit meinen Vorbereitungen so weit durch war, dass ich einfach mein ganzes Fahrrad, mein ganzes Gepäck auf ein absolutes Minimum abgespeckt habe, war ich trotzdem noch bei knapp 40 Kilo, 39, 40 Kilo, also Fahrrad samt 2 Taschen. Ich musste zwei Taschen hinten nehmen, zum einen fürs Gleichgewicht, zum anderen aber auch, weil es mir platzmäßig gar nicht anders aufgegangen ist und ich hatte ja keine andere Möglichkeit, außer eben die Taschen zu nehmen. Ich habe ja keinen Rucksack oder irgendwas gehabt. Also war das Fahrrad doch immer noch entsprechend ja schwer und stellenweise dann auch einfach durch diese Taschen halt unhandlich. Aber da komme ich gleich nochmal dazu, oder was das angeht. Ja, ansonsten habe ich mich mit ein paar Snacks und so weiter hier eingedeckt, bevor ich durchgestartet bin, weil mir das empfohlen wurde, auch preislich, wie es immer so ist bei so einem Wanderweg, umso höher man kommt, umso ja teurer werden, die ganzen Dinge. Habe ich auch unterwegs gemerkt, feststellen dürfen, wie die Preise fast täglich angestiegen sind. Genauso wie die Höhe, die ich täglich gemacht habe. Und dadurch habe ich mich einfach hier vorher noch ein bisschen eingedeckt. Hatte natürlich das Gewicht dementsprechend am Anfang erstmal mitzuschleppen, aber es wurde im Laufe der Zeit ja auch weniger. Was eben nicht weniger wurde, war der bereits besagte Anspruch an mich selber. Und da habe ich mich am allerersten Tag aus Pokhara hier raus mal direkt sowas von übernommen gehabt. Meine Fresse. Also ich hatte schon länger nicht mehr so einen harten Tag. Ich habe von Pokhara bis nach Bessisahar, nennt sich das, wo dann tatsächlich eigentlich der Wanderweg erst anfängt, über 80 Kilometer und fast 2000 Höhenmeter gemacht. Boah, ich merke es jetzt noch, wenn ich dran denke, in den Beinen, was für ein unglaublich harter Tag das war. Und ich habe es auch einfach deswegen völligst unterschätzt, weil ich natürlich das Höhenprofil von meiner gesamten Route so präsent vor Augen hatte, mit dem Torang La Pass als Peak der Route bei 5400 Metern. Und dadurch hat sich das komplett alles verzogen und diese ganzen kleinen Erhebungen auf dem Höhenprofil, das sah alles aus, als wenn das einfach flach ist, so ungefähr. Ja, das war es aber halt nicht. Das war alles andere als flach. Also der erste Tag, boah, der hing mir noch lange in den Beinen, noch lange in den Knochen. Nicht nur, dass es eben aus der Stadt raus schon angefangen hat mit einer unbefestigten Straße wieder mal, super staubig, also diese Standardgeschichten eigentlich hier fast. Und kurz darauf durfte ich auch noch über eine frisch geteerte Straße fahren, beziehungsweise das war der erste Moment, in dem ich mein Fahrrad schon getragen habe. Das habe ich eigentlich erst für später erwartet, weil ich habe gemerkt, das war wirklich original frisch geteert. Es war noch nicht mal frisch geteert, stimmt gar nicht. Es war nur so eine Art Bitumenschicht oder sowas da drauf und der eigentliche Teer war noch gar nicht drauf. Alles natürlich super klebrig, also habe ich mir gedacht, nee, ich habe die Roller beobachtet, die da durchgefahren sind, die danach die ganzen Reifen voll hatten mit diesem Bitumenzeug. Und dann dachte ich mir, okay, ich komme nicht drum rum, ich muss da irgendwie durch. Also habe ich das Fahrrad angehoben und ja, so ein paar Meter getragen, bis ich zu einem Punkt kam, wo ich dann an der Seite der Straße weiterlaufen konnte. Vorher gab es leider links und rechts nur Abhang. Und dann hatte ich die ganzen Schuhe voll mit diesem Bitumenzeug. Richtig, alles schlimmer wie Kaugummi. Es hat einfach alles nur geklebt, jeder Schritt. Das ganze Zeug ist auf meinen Pedalen kleben geblieben. Also das war schon ein, ja, toller Start in die Rundreise gewesen. Hat schon gut angefangen. Ich habe es mit Humor genommen, es hat Spaß gemacht irgendwie trotzdem. Das Ganze halt auch bei ja sehr heißen, sommerlichen Temperaturen. Ich bin am Anfang hier wie durch so einen Dschungel gefahren. Also man glaubt gar nicht, dass ich, oder ich habe gar nicht geglaubt so ungefähr, dass ich in Nepal bin. Wirklich überall dschungelmäßig, Palmen, alles super grün. Entsprechend heiß natürlich auch, mit tollen Aussichten, aber eben auch, ja, entsprechenden Temperaturen. Und immer wieder kam der nächste Anstieg und der nächste Anstieg und noch einer und noch einer. Und ich dachte, es nimmt kein Ende. Es hat eigentlich auch gefühlt kein Ende genommen, bis ich kurz vor Dunkelheit dann endlich in Bessisahar angekommen war. Ich war fix und fertig. Hat mir auch dort irgendwie keiner geglaubt, dass ich an einem Tag von Pokhara dahin gefahren bin. Die haben mich alle nur angeguckt mit riesigen Augen, als ich in diesem Hotel dann eingecheckt habe. Ich habe auf der Straße, als ich mir eine Flasche Wasser noch gekauft habe, hat mich ein Mann angesprochen, ob ich ein Guesthaus brauche. Und da habe ich gesagt, yo. Und er hat gesagt, ja, kostet irgendwie 600 Rupees oder 500 waren es, glaube ich, nur die Nacht. Also so irgendwas um die 3,50 Euro oder so. Kein Luxushotel, aber es war mir völlig egal in diesem Moment, ja. Ich wollte einfach nur irgendwo ankommen, ein Zimmer haben. War nicht das Sauberste, war jetzt aber auch nicht das Allerschlimmste, was ich bisher gesehen habe. Von daher dachte ich mir, alles klar, nehme ich. Es gab eine Dusche, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, ob die heiß war. Aber ich glaube, das hat auch gar keine Rolle gespielt an dem Tag, weil ich war so fix und fertig. Es war sowieso immer noch warm gewesen. Da war mir echt alles egal. Es gab noch ein typisches nepalesisches Abendessen, Dal Bhat. Also Dal kennt ihr wahrscheinlich aus den älteren Folgen noch oder besonders aus Indien, ist ja dieses Linsen, dieser Linsen, die Eintopf-Linsensuppe. Hier ist es mehr so eine Linsensuppe, ist relativ flüssig. Und Bhat ist Reis. Und das ist ein ganz typisches Standardgericht in Nepal, Dal Bhat, was hier mindestens einmal am Tag, teilweise sogar zweimal oder auch gerne dreimal morgens, mittags, abends gegessen wird. Und da gibt es immer noch so ein bisschen ein kleines bisschen Gemüse oder sowas irgendwie dazu. Ansonsten von einem bisschen größeren Tablett, in der Mitte eine fette Portion Reis, eine Schale mit dem Dal eben, was du dazu schütten kannst, ein bisschen Gemüse, ab und zu mal noch Roti, also dieses dünne Fladenbrot. Oder was ist da sonst noch dabei? Ich glaube, das war es eigentlich schon. Kann man natürlich auch in der Fleischvariante bekommen, dann ist noch ein bisschen Hähnchen dabei, ansonsten ist das Zeug eigentlich vegetarisch. Und dann haust du dir das rein für 2-3 Euro. Und das Gute beim Dal Bhat ist, es gibt immer kostenlos Nachschlag. Also im Prinzip wird so lange nachgeschaufelt, bis du bis du Stopp sagst und nicht mehr kannst. Deswegen ist es auch gerade unter Reisenden oder unter Wanderern, Fahrradfahrern, hauptsächlich Wanderern auf dem Kurs natürlich ein beliebtes Gericht, auch wenn es später in den Bergen deutlich teurer geworden ist, aber es ist halt ja mehr oder weniger unlimited und da kannst du schön die Kalorien reinfahren, die du den ganzen Tag verbraucht hast. Das war mein Abendessen und dann war ich eigentlich auch schon fertig am ersten Tag und ruckzuck im Bett. Es hat nämlich die ganze Nacht richtig hart geregnet. Naja, die ganze nicht, aber die halbe Nacht hat es richtig hart geregnet. Also ich hatte auch keine so wunderbar erholsame Nacht. Und nachdem ich aufgestanden war, habe ich festgestellt, dass ich meine Schuhe am Fahrrad gelassen hatte, welches natürlich nicht unter einem Dach gestanden hat. Und ja, das sollte sich noch rächen. Also Schuhe in dem Sinne, dass ich meine Wanderschuhe am Fahrrad gelassen habe. Ich habe mir extra vorher in Pokhara noch Wanderschuhe gekauft bzw. geliehen gehabt. Ich habe mit dem Verkäufer einen Deal gemacht, dass wenn die Schuhe ja mir auf Dauer gut passen, dass ich sie behalte und falls doch irgendwas sein sollte, dann gebe ich sie nach dem Annapurna-Rundweg gebe ich sie zurück. Und dann macht er mir quasi einen Preis für Vermietung, für 1 Euro pro Tag und erstattet mir einen Teil vom Kaufpreis halt zurück, je nachdem, wie viele Tage ich dann unterwegs gewesen bin. Also war cool, war ein fairer Deal. Ja, allerdings Schuhe am Fahrrad gelassen. Soaking wet, wollte ich gerade sagen auf Englisch. Mir fallen teilweise die deutschen Wörter schlechter ein als die englischen. Beim ganzen Englisch, was ich rede. Ja, einfach gedrängt. In Wasser, weiß nicht, wie man es am besten beschreibt auf Deutsch, da stand das Wasser drinne in den Schuhen, original. Die waren komplett nass und so Wanderschuhe sind ja meistens auch nicht so dünn. Von daher, die haben das Wasser ein paar Tage gehalten. So viel kann ich mal vorne wegnehmen. Interessante Begegnung hatte ich an dem Morgen dann auch noch. Und zwar habe ich Julia und Andi kennengelernt, die beiden aus München. Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Beziehungsweise, also ja, aus München, aber eigentlich aus dem Rheingau sogar. Also mal wieder um die Ecke aus der Heimat, nämlich aus Geisenheim bei Rüdesheim drüben. Da kommen die zwei ursprünglich her. Mittlerweile wohnen sie beide in München. Ja, sind zwei sehr gute Freunde, würde ich das jetzt mal so von außen schreiben. Super gute Freunde. Ich glaube, Julia hat irgendwann mal später gesagt gehabt, Andi ist so ihr bester Freund. Und die beiden habe ich dann morgens kennengelernt. Die sind anscheinend noch später als ich abends aus Kathmandu mit dem Bus auch in dem Gasthaus in Bessie Sahar angekommen und dann in dem Gasthaus gelandet. Und ja, die zwei wollten den Annapurna-Wanderweg eben, ja, klassisch wandern. Nicht so verrückt wie ich mit dem Fahrrad fahren. Die haben mich auch angeguckt, als ich denen die Story erzählt habe, nachdem wir festgestellt hatten, dass wir beide aus Deutschland kommen. Haben wir uns so einen Moment lang beim Frühstück unterhalten, bevor sich unsere Wege dann getrennt haben. Und auch da haben die beiden gedacht, ja, okay, so, das habe ich so von außen so wahrgenommen. Was ist mit dem, mit seinem Fahrrad über den Annapurna? Weil die Frage war auch, und über den Pass willst du auch? Ich so, ja, habe ich mir schon gedacht, haben schon andere vor mir gemacht, sollte ich auch schaffen. Da waren auf jeden Fall große Augen am Start gewesen. Ansonsten super schön, ja, interessantes Kennenlernen und es sollte nicht unsere letzte Begegnung auf der Rundreise sein. Das kann ich euch auch schon erzählen. Für mich ging es dann erstmal weiter in Richtung Manang. Das war so das nächste, ja, bisschen größere Etappenziel auf dem Weg zum Pass. Die Straße dorthin wurde allerdings schon relativ schnell deutlich schlechter. Und ja, es ging natürlich jeden Tag, jeden Meter weiter hoch. Also eigentlich permanenter Anstieg, wenig flache Sektionen. Ich habe jeden Tag über 1000 Höhenmeter gemacht auf dem Weg nach oben und bin dann an dem Tag, glaube ich, so, ja, so im Nachmittag bin ich irgendwo in Jagat angekommen. So hieß der kleine Ort. Dachte mir eigentlich, ja, da war es vielleicht 3, halb 4, war aber schon relativ fertig. Ich dachte, okay, ich gönne mir einen Kaffee und dann ziehe ich nochmal irgendwie eine Stunde, zwei durch. Aber plötzlich war dann die Luft raus. Es war echt, ging nichts mehr. Es war wirklich, zack, Feierabend gewesen. Und das Kaffee hatte ein cooles Hotel mit bei. Und dann dachte ich mir, ja komm, so what? Der Besitzer war super nett gewesen, hat mich dann, ja, eingeladen, bei ihm zu bleiben im Hotel, hat gesagt, hey, wenn du hier Abend isst und wenn du hier was abends isst und morgen früh frühstückst, dann mache ich dir das Zimmer für Umme. Und dann dachte ich mir, ja komm, was soll's, ja. Gleichzeitig kam noch eine große Gruppe Biker dort an, ich glaube so 10, 15 Motorräder waren es locker gewesen. Alle so ein bisschen halt Offroad, crossmäßig natürlich unterwegs gewesen. Honda, Husqvarna, was auch immer. Da war einiges geboten. Coole Gruppe, alles. Ich glaube, es waren alles Nepali. Ja doch, es waren alles Nepali, die auch auf dem Weg waren nach Manang. Noch ein Jeep dabei, der so ein bisschen Gepäck transportiert hat. Und 3 oder 4 Frauen waren da auch noch mit drin. Also war eine super interessante Gruppe. Mit denen habe ich dann so den Abend zusammen verbracht. Und einfach einen, ja, entspannten Ausklang des Tages gehabt. Gab natürlich coole Gespräche, sei es über Motorräder oder Fahrräder. Wobei ich dann auch bei Zeit ins Bett bin, da war ich dann auch schon wieder platt gewesen. Und es ging ja auch am nächsten Tag wieder früh raus, weiter. Ich habe mich weiter gekämpft Richtung Chame, hieß der Ort. Die Straßen wurden, ja, noch weniger befestigt. Es gab noch mehr Baustellen, wo ich durch musste. Also eigentlich war das gefühlt eine ewig lange Baustelle. Die sind natürlich da ordentlich am Machen, um ordentliche Straßen auf die Beine zu stellen, für den Tourismus bis nach Manang zumindest noch weiter auszubauen. Im Moment kann man auch mit Motorrädern, so wie die Jungs eben, oder mit einem Jeep bis nach Manang fahren, aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein, ja, Walk in the Park ist und so ein super entspannter Weg ist, also im Gegenteil. Selbst die Bikergruppe mit Offroad-Bikes haben da irgendwie nur so 50, 60 Kilometer oder sowas am Tag gemacht. Es geht halt auch schon krass nach oben, von daher muss man auch mit der Höhe ein bisschen aufpassen. War zwar an dem Tag jetzt noch nicht in schwindelerregenden Höhen, aber als ich, ja, nachmittags es war eigentlich auch eher wieder abends in Chami angekommen bin, waren es dann doch schon, war ich bei 2700 Metern, also ist jetzt keine riesige Höhe, aber ist auch schon kein Flachland mehr. ich hatte auf dem Weg dorthin, ja, schon ein bisschen zu kämpfen, gerade mit der Anstrengung, aber auch mit dem Wind und, jetzt fällt mir das auch gerade wieder ein, mit einigen Hängebrücken. Es waren die ersten Hängebrücken, die ich mit dem Fahrrad dorthin überwinden musste. Und gerade durch den Wind war das schon, ich habe natürlich versucht zu fahren über die Hängebrücken, wer mich kennt, und nicht zu schieben. Und gerade mit dem Wind war das schon eine abenteuerliche Geschichte. Die Brücken, die waren ordentlich am Wackeln und ich mit dem Fahrrad da so ein bisschen rüber geeiert. Also war anspruchsvoll, hat Spaß gemacht, aber es war auch anspruchsvoll gewesen. Dementsprechend nicht nur durch die Höhe und durch den Wind, alles zusammen war es auch wieder ein anstrengender Tag gewesen und ich war froh, dass ich abends in Chame angekommen bin. Und da wurde es halt dann auch langsam frisch. Ich meine, klar, Ende Mai, Ende April bei 2700 Metern, da kann es auch schon mal frisch werden. Da war ich dann froh, dass es eine dicke Decke gab im Hotel. Und an der Stelle gab es zumindest mal sogar noch warme Duschen. In dem Fall wurden die Duschen mit Gas geheizt. Fand ich super interessant. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen hatte bis dahin. Ich glaube nicht. Also zumindest jetzt nicht so bewusst wahrgenommen. Wirklich so Wasseranschluss einfach in so einen Gasboiler oder in so eine Gasheizung rein. Du hast von außen auch richtig schön die Gasflamme gesehen. Und dann ist es da drinnen durchgelaufen. Und das Gas hat das Wasser hier schön richtig heiß gemacht. Also da hat es gedampft in der Dusche, weil alles andere war natürlich unbeheizt. Die Zimmer dort oben in den Bergen, die sind alle komplett unbeheizt. Ja, wie es in rustikalen Berghäusern einfach so ist. Da gibt es ja meistens einen geheizten Raum. Der wird oft sogar noch mit Holz geheizt. Also hier war das auf jeden Fall so. Und der Rest der Zimmer sind einfach unbeheizt. Du hältst dich so lange, wie es geht, im Aufenthaltsraum auf, wärmst dich da auf und dann guckst du, dass du, wenn du in dein Zimmer kommst, schnellstmöglich unter der dicken Bettdecke verschwindest und auch nicht mehr rauskommst, damit du einigermaßen warm schlafen kannst. Komisch war an dem Abend ein bisschen, dass ich alleine irgendwie in dem Hotel gewesen bin. Da war sonst keiner gewesen außer mir. Das Hotel hatte der nette Besitzer aus Jagat vom Vortag mir empfohlen. Deswegen bin ich auch dahin und habe gar nicht groß weiter nach irgendwas anderem mich umgeschaut. War sogar relativ am Ortseingang, kam mir gelegen. Aber ja, dadurch, dass da keiner war, gab es auch Abendessen und dann ging es direkt ab ins Bett. Also viel kannst du da ja sowieso nicht mehr machen. Wenn die Sonne weg ist, wird es auch richtig knackig. Und dann, ja, wenn ich jetzt vielleicht mit ein paar Leuten da gewesen wäre oder so, hätte ich noch irgendwelche Spiele gespielt. Aber so war ich auch froh, dann bei Zeit ins Bett zu kommen. Gibt zwar WLAN in diesen Hütten, weil Handyempfang ist natürlich gleich null, also Mobilnetzempfang. Es gibt WLAN meistens in diesen Hütten, aber das ist auch, wer es kennt aus den Bergen, der weiß, du hast ein WLAN-Signal auf dem Handy, aber wirkliches Internet ist da jetzt nicht unbedingt gegeben. Von daher schreibst du vielleicht mal noch die eine oder andere Nachricht, die dann irgendwann durch WhatsApp rausgeht und dann hat sich die Nummer auch, dann bist du einfach nur froh, wenn du schlafen kannst. Der nächste Tag wurde natürlich genauso anstrengend. Da habe ich die ersten größeren Wandergruppen dann auch mal getroffen. Also das war bis zu dem Punkt so gewesen, dass der Wanderweg und mein Fahrradweg sich so ab und zu überschnitten haben. Teilweise sind sie aber auch mal ein bisschen auseinandergelaufen. Ich bin dann teilweise ja diese Jeep Road gefahren und der Wanderweg ging auf der anderen Seite vom Fluss. Dann war ich mal wieder auf dem Wanderweg gewesen, dann mal wieder auf der Jeep Road. Also es ging immer so ein bisschen hin und her. Und an dem Tag waren die ersten größeren Wandergruppen dann unterwegs, zumindest die ich gesehen habe, und auch die ersten Porter, die ich dann überhaupt gesehen habe. Also Porter sind, wie sagt man denn, die Träger, ja, die sich da ja eigentlich totschleppen. Anders kann man es gar nicht sagen. Also unglaublich, was die Männer leisten, was die tragen. Teilweise tragen die drei Rucksäcke mit irgendwelchen Schnüren zusammengebunden auf dem Rücken, wo du dir nur denkst, boah, ich habe mich ein bisschen mit denen unterhalten. Die haben dann halt auch mal da gesessen und Pause gemacht. Und da habe ich ein bisschen mit denen gequatscht. Und da haben die auch gesagt, die tragen alle so zwischen 40 bis sogar über 50, teilweise 60 Kilo auf dem Rücken. Also die tragen einfach so einen, ja, so einen zweiten Menschen nochmal auf dem Rücken mit sich rum. Und dafür bekommen die 30 Euro pro Tag. Stellt euch das mal vor. Für 30 Euro am Tag bleppen die sich tot und tragen für die Touristen, auf Deutsch gesagt, denen ihren Scheiß da hoch. Wo ich mir echt dachte, was, ey, was stimmt mit euch nicht? Also wenn ihr so ein, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, ja. Leute, die vielleicht körperlich nicht so können, vielleicht auch ein bisschen älter sind, was auch immer. Alles okay. Aber dann hast du teilweise abends irgendwo in diesen Hütten die Leute getroffen und hast ganz klar gesehen, wer mit einem Porter da ist, wer die Sachen geschleppt bekommt und wer nicht. Und dann denkst du nur so, ey, ist doch nicht dein Ernst, oder? Da haben die Leute dann irgendwie aus diesen Rucksäcken, die haben drauf, nur drauf gewartet, dass der Träger dann da ankam. Und das Erste, was sie aus den Rucksäcken irgendwie rausgeholt haben, waren so die Birkenstocks oder sowas, um entspannt dann am Ofen zu sitzen, wo ich mir dachte, what the fuck? Also wirklich, Leute, da kam schon ein bisschen, ja, Wut will ich jetzt nicht sagen, aber da kam schon so ein bisschen Unmut bei mir auf, weil ich mir einfach denke, ey, ihr seid zu faul, um euer eigenes Zeug zu tragen. Klar bezahlt ihr dafür, aber dann packt ihr da allen möglichen Mist in diese Rucksäcke rein und der arme Typ, der schleppt sich da ab. Die haben ja dann auch immer noch so ein Band an diesem, ja, Gepäckstück, kannst du es ja gar nicht nennen, weil es ja mehrere Rucksäcke sind, an diesem Konstrukt haben die so ein Band dran, was die sich dann über die Stirn legen und damit nochmal versuchen, die Last halt anders zu tragen. Die gehen da in einem Winkel, boah, total gebückt, krumm, damit die Last einfach anders tragbar ist mit diesem Band an der Stirn. Und ich komme da mit meinem Fahrrad an und sterbe schon halb. Und die Jungs schleppen einfach 40 bis 60 Kilo auf dem Rücken da hoch, klar. Gehen die vielleicht nicht so weit, wie ich mit dem Fahrrad fahre, die machen weniger Kilometer, aber trotzdem. Also crazy, crazy, was ich da gesehen habe und was die mir so erzählt haben. Klar machen die Geld damit und für die ist wahrscheinlich auch richtig gutes Geld, aber ich habe da irgendwie so ein bisschen Unverständnis für. Aber naja, jeder wie er mag, ne? Ich will ja auch keinen hier irgendwie fälschlicherweise verurteilen. So ist das halt. Davon abgesehen hatte ich eigentlich einen ziemlich guten Tag. Ich habe tolle Ausblicke gehabt auf die komplett schneebedeckten Berge rundherum. Ich kann euch nicht sagen, wie hoch sie sind, wie hoch sie waren. Aber es waren auf jeden Fall ein paar 6.000-7.000er dabei. Also der Annapurna-Rundweg, der geht ja natürlich um das Annapurna-Massiv drumherum. Der höchste der Annapurna-Berge. Es gibt ja Annapurna 1 bis, schlag mich tot, 4, glaube ich. Und Annapurna 1 ist ja einer der 14 8000er der Welt. Mit 8091 Metern, glaube ich. Von daher waren da schon, ja, tolle Aussichten zu sehen, die ich auch mittags genießen konnte, als ich in der Sonne auf der Dachterrasse mir eine Portion Chow Ming Nudeln reingefahren habe. Generell hat ja mein Essen eigentlich viel aus Kohlenhydraten bestanden, entweder Nudeln oder Reis als Basis, vielleicht mal noch irgendwie ein bisschen Ei dazu. Und dann war es das aber auch schon, weil die Preise doch ganz gut angezogen haben in den Bergen. Ich meine, für deutsche Verhältnisse, wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich immer noch nichts. Mittlerweile ist es aber für mich auf der Reise doch nochmal ein anderes Gefüge geworden. Ganz grob habe ich so mit um die 20 Euro pro Tag inklusive Unterkunft kalkuliert gehabt. Ist immer noch nicht viel, ich weiß. Aber ja, wenn man es halt hochrechnet, weil den Rest meiner bisherigen Reise so grob überschlagen, bin ich irgendwie bei vielleicht 10, 12 Euro im Schnitt pro Tag. Klar, dadurch, dass natürlich auch Zelte und so weiter, spare ich mir da einiges. Und Essen war jetzt in den letzten, ja, Monaten durch die ganzen Länder auch nicht besonders teuer gewesen. Also mal so ein kleines Side-Note zu den Kosten pro Tag. Wie dem auch sei, ich kam in Manang an am Nachmittag und hatte vorher noch, als ich mal wieder WLAN hatte beim Mittagessen, einen Anruf getätigt in Manang, weil man mir gesagt hat, dass dort oftmals die Hotels schon ausgebucht sind im Voraus, weil halt viele Gruppen bis dahin reisen, auch eben mit diesen besagten Jeeps und Motorrädern und so weiter. Habe ich mir noch ein Zimmer reserviert gehabt im Telicho Hotel und habe dabei einen, ja, ganz, ganz kleinen, aber sehr, sehr dummen Fehler gemacht. Ich habe nämlich nicht am Telefon bereits gefragt, was das Zimmer kostet. Das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei war, als ich angekommen bin und mir das Zimmer gezeigt wurde, habe ich auch nicht nach dem Preis gefragt, weil ich einfach nur so happy war, dort angekommen zu sein und ein geiles Zimmer zu haben. Also wirklich schönes, richtig schönes Zimmer hatte ich da. Mit Bad dran, gefliestem Bad, alles tipptopp. Also war auch, ja, ziemlich neu sah das aus. Kann auch nicht so alt gewesen sein. Und ich habe mich einfach nur darüber gefreut. Und als ich dann am Abend zum Abendessen bin, habe ich dann mal den guten Lobsang, der Besitzer des Hotels, gefragt. Und dann sagte der mir, dass das Zimmer, Achtung, 30 € die Nacht kostet. Da konnte ich natürlich nicht mehr zurückrudern in dem Moment und musste das schlucken. Das hat sehr, sehr schmerzlich wehgetan. Zum Glück war er im Nachgang noch so cool gewesen, nachdem ich am nächsten Tag gesagt habe, hey, ich mache einen Rest-Day hier, ich würde gern bei euch bleiben, aber ich brauche ein anderes Zimmer, das kann ich nicht bezahlen. War der Lobsang so cool, hat mir dann ein günstiges Zimmer gegeben für so, ja, diesen klassischen Preis von ungefähr 500 bis 800 Rupies. Ich glaube, in dem Fall waren es 600, also 4 €. Ein Unterschied wie Tag und Nacht natürlich, was das Zimmer angeht, aber auch den Preis. Und er kam mir sogar noch entgegen, nachdem ich ihm das alles so ein bisschen erklärt hatte, dass ich das halt einfach offensichtlich oder offen zugegeben verpeilt habe, nach den Kosten zu fragen, dass ich dann sehr überrascht war und so weiter. Hat er gesagt, ja, komm, ich mach dir einen guten Discount und hat mir das Zimmer dann für 20 € gegeben. Also mein 10er Discount, ein Drittel, das war schon cool. Das war super nett von ihm. Von daher. Ja, hat immer noch ein bisschen geschmerzt, aber mit einem blauen Auge davongekommen. Obendrein, das Coole war, dass er mir noch geholfen hat und mir einen Rucksack geliehen hat, weil ich hatte nämlich eine kleine Wanderung dann ab Manang vor. Vorher habe ich erstmal einfach meinen Rest-Day dort ein bisschen genossen, mich ein bisschen, ja, entspannt bewegt, um die Beine ein bisschen aufzulockern im wahrsten Sinne. Hab Kaffee getrunken in der traumhaften Bäckerei, in der Sonne gesessen, vorne dran, gute, was habe ich denn da gegessen? Schoko, also eine Art Schoko-Croissant, aber nicht in Croissant-Form. Ich weiß nicht, wie man es nennt. So ein Schoko, gefülltes Schoko, irgendwas Teilchen. Und habe, ja, so ein bisschen umgepackt, geplant für die nächsten paar Tage, versucht alles so ein bisschen nochmal kleiner zu machen, nochmal kleiner zu packen, damit es eben in den Rucksack geht, weil ich wollte nämlich zum Tilicho Lake von Manang wandern. 3-Tages-Wanderung hin und zurück bis nach Manang hatte man mir zum einen aussichtsmäßig empfohlen und zum anderen aber auch ganz besonders für die Akklimatisierung, weil Manang war auf 3500 Metern und der besagte Tilicho Lake bei 4900. Und da ich ja dann später noch über den Pass mit 5400 wollte, war das eine gute Akklimatisierung, kann ich euch schon sagen. Ich bin dann, ja, einen Tag lang von Manang mit meinen immer noch nassen Wanderschuhen, stellt euch das vor. Also dadurch, dass es auch natürlich nachts so kalt war und so weiter, ist das Zeug ja auch nicht getrocknet, bin ich dann zum Tilicho Lake gewandert, beziehungsweise zum Tilicho Basecamp. Das lag auf 4.2. Und dann am nächsten Tag bin ich dann hoch zum Tilicho Lake und gleichzeitig wieder runter auch. Also an einem Tag hoch und wieder runter. Nochmal, ja, knappe 900 Höhenmeter gemacht zu dem See hoch, der komplett gefroren war. Mal ganz nebenbei. Also so kalt war es da oben immer noch, dass der ganze See gefroren war. Ich habe mal so versucht, ein paar Schritte drauf zu machen, aber es war, ja, war mir dann doch ein bisschen zu riskant gewesen, weil es hat schon stark geknackst, das Eis, und dann dachte ich mir, nee, komm, muss jetzt nicht auch noch sein, dass du da oben noch in den See einbrichst. Ich habe einfach ein bisschen die Aussicht genossen. Es war schweinekalt, es war super windig. Da kam dann das erste Mal meine dicke Daunenjacke zum Einsatz, die ich mir auch noch geliehen habe, nebst den Wanderschuhen und einer Thermo, ja, wie sagt man auf Deutsch, Langenunterhose. Das waren die drei Dinge, die ich mir extra ausgeliehen habe, beziehungsweise die lange Unterhose habe ich tatsächlich sogar gekauft für 8 € oder sowas, weil da gab es kein Leihen. Bei der Jacke und bei den Schuhen konnte man ein Leihsystem machen. Ja, und dann habe ich den Tag, ja, genossen will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Doch, genossen habe ich ihn eigentlich schon, als ich oben am See war. Nicht wirklich genossen habe ich den Weg. Doch, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Den Weg hoch zum See habe ich eigentlich auch genossen. Der war zwar richtig anstrengend, aber die Aussichten waren so cool. Unglaublich weit, wie man gucken konnte. Und diese riesigen monumentalen Berge da um einen rum, das ist schon, da wird man schon ein bisschen ehrfürchtig, wenn man das mal sieht, wie groß das einfach alles ist und wie klein man selber ist. Das war, ja, fand ich echt interessant, sehr spannend, das so erleben zu dürfen. Von daher hatte ich doch eigentlich den ganzen Tag genossen und kam dann, ja, gegen Nachmittag wieder runter vom See. Und wen habe ich dort wieder getroffen? Als ich schön am besagten Ofen im Aufenthaltsraum gesessen habe, klopft es auf einmal draußen an der Glasscheibe. Und ich denke erst so, hey, die zwei kenne ich doch. Hat es einen Moment gedauert und dann hat es Klick gemacht. Ja, Julia und Andi, die beiden Wanderer aus Bessie-Sahar. Tatsächlich haben die mich da oben eingeholt. Die haben keinen Pausentag gemacht, aber quasi sind die ganze Strecke, die ich mit dem Fahrrad gefahren bin, in der gleichen Zeit plus eben einen Tag gewandert. Also Riesenrespekt dafür. Echt crazy, was die beiden da durchgezogen haben. An Höhenmetern, an Kilometern bei der Wanderung. Hut ab. Also da war ich schon bisschen geflasht, als ich das gehört habe von denen, weil logischerweise waren die ja nur den einen Tag mehr unterwegs. Sind ja am gleichen Tag in Bessie-Sahar, sind wir ja morgen zusammen los. Also das war schon Respekt. Von daher haben wir den Nachmittag so ein bisschen zusammen verbracht, haben da am Ofen gehockt. Noch zwei andere Deutsche kennengelernt, von denen ich leider die Namen nicht mehr weiß, muss ich zugeben. Und noch ein Haufen anderer Leute, unter anderem den Giacomo aus Italien, an dem seinen Namen kann ich mich erinnern. Er war ein ganz cooler Typ und ja, einfach gute lustige Gespräche geführt, bis dann jeder so zeitig gegen 7, 8 oder so waren eigentlich meistens so die Zeiten, wo dann alle ins Bett sind, weil am nächsten Tag halt wieder, ja, früh raus und dann wurde es auch frisch und dann macht man irgendwie auch nichts mehr in den Bergen. Also es ist eine andere, bisschen andere Zeitrechnung, die da so an der Tagesordnung liegt. Von daher, für mich ging es am nächsten Tag zurück nach Manang. Julia und Andi wollten hoch zum Telicho Lake. Und ja, nicht nur habe ich die beiden wieder getroffen, sondern auf dem Weg zurück nach Manang habe ich direkt die nächste Julia und den Ralf wieder getroffen aus Hunza. Wer sich an die beiden noch erinnert aus den vorherigen Folgen. Die beiden Innsbrucker, beziehungsweise ja, Julia, gebürtige Österreicherin, und der Ralf aus Deutschland, leben mittlerweile zusammen in Innsbruck. Die hatte ich ja damals im Norden von Pakistan kennengelernt, auch zwei Radreisende. Und die beiden waren tatsächlich so bekloppt, dass die mit dem Fahrrad zum Telicho Lake, beziehungsweise zum Basecamp vom Telicho See gefahren sind. Also den Weg, den ich gewandert bin, sind die mit dem Fahrrad gefahren. Die haben auch ein bisschen andere Fahrräder. Die haben ja mehr Mountainbikes. Zwar ohne Federung, aber es sind Mountainbikes. Von daher andere Voraussetzungen. Aber trotzdem, Riesenrespekt. Also da waren auch an die beiden nochmal. Da waren einige Stellen dabei, wo es eigentlich keinen Weg mehr gab, wodurch Erdrutsche und so weiter alles verschüttet war. was schon zum Laufen sehr, sehr anspruchsvoll war. Und die beiden sind mit den Fahrrädern da hoch. Das war schon ordentliche Leistung, auch von den beiden. Also zweimal Julia, einmal Andi, einmal Ralf. Alle vier, ich ziehe den Hut vor euch. Ihr habt da schon richtig, richtig stark was geleistet. Körperlich, mental mit Sicherheit auch. Also Riesenrespekt. Ja, zurück in Manang habe ich eigentlich den Nachmittag damit verbracht, meine Sachen wieder umzupacken aufs Fahrrad, wieder alles vorzubereiten für den nächsten Tag. Und dann ging es auch schon los zum eigentlichen Highlight des Annapurna Circuit, nämlich dem besagten Torang La Pass, dem höchsten Pass, auf dem ich vermeintlich mit dem Fahrrad sein wollte. Ich habe es ja noch nicht dahin geschafft gehabt. Aber erstmal musste ich noch nach Torang Vedi. Und das war schon ein anspruchsvoller Tag. Es waren zwar nur so 15 Kilometer von Manang, nicht so wild, aber auch wieder 1500 Höhenmeter. Ich habe keine Ahnung, weiß es gar nicht mehr, wie viel es tatsächlich gewesen sind. Über 1000 Höhenmeter auf jeden Fall auch wieder. Also harter Tag. Und ab Manang gab es auch noch, gab's zusätzlich nur noch den Wanderweg. Also da gab es auch keine links, rechts mit bisschen Straße oder so mehr oder Abwechslung, sondern da war wirklich nur noch reiner Wanderweg. Ich hatte ja auch die eine oder anderen Wanderer, mit denen ich mich dann arrangieren durfte auf dem Wanderweg, und dementsprechend wurde das natürlich auch fahrtechnisch deutlich anspruchsvoller. Da gab es schon den ersten Vorgeschmack für den nächsten Tag. Ich musste einige Sektionen des Fahrrad tragen. Hab noch eine kleine Jackherde unterwegs getroffen. Richtig cool, wo ich mich so durchschlängeln durfte, tatsächlich zwischen den Jacks, sogar mit Jackkindern. Ich weiß nicht, wie man kleine Jacks nennt. Keine Ahnung. Jackkälber? Weiß ich nicht. Eigentlich eine Frage für mal hier den Klugscheißer Stefan. Wie nennt man ein Jackkind? Wie heißt das? Hat das einen speziellen Namen oder ist das einfach nur ein kleines Jack? Der Stefan wird es mir wahrscheinlich wieder per Sprachnachricht im Klugscheißer-Modus schicken, sobald er die Folge gehört hat, nehme ich an. Ja, das durfte ich auch noch erleben. Und dann bin ich irgendwann nachmittags, abends in Porang Pedi angekommen, der letzten Station vor dem Pass. Man hätte noch ein bisschen höher gehen können zum sogenannten High Camp, aber an dem Tag war ich dann auch wieder durch gewesen. Es hat auch gereicht. Und was ein Glück, habe ich dort Feierabend gemacht, weil keine Viertelstunde, nachdem ich dort angekommen war, hat es angefangen zu schneien. Ole, ole. Somit habe ich ja wieder mal in einem vermeintlich gemütlich warmen Aufenthaltsraum gesessen. Und ich war natürlich nicht alleine, sondern wer war auch da? Andi und Julia. Die beiden haben eine kleine Abkürzung genommen auf dem Rückweg vom Tilicho Lake und sind ja so ein bisschen über den Berg rüber quasi an mir vorbeigelaufen. Ich bin ja wieder bis zurück nach Manang, um mein Fahrrad zu holen. Und die beiden ja konnten wandermäßig so eine kleine Abkürzung eben nehmen. Deswegen haben wir uns da wieder getroffen. Den guten Tommaso habe ich dort auch noch kennengelernt. Die hatten sich wohl unterwegs schon mehrfach getroffen gehabt. Und somit waren wir eine ganz lustige Vierergruppe an dem Abend. Also eigentlich haben die drei schon fast den ganzen Tag dort verbracht gehabt und haben sich's gut gehen lassen mit, weiß nicht, irgendwelchen, ja, süßen Teilchen und jede Menge Essen und Tee und Masala-Tee und Kaffee und keine Ahnung. Ich kam da ja erst am Nachmittag an. Ich habe mir nur eine Kartoffelsuppe und einen Ingwertee gegönnt und dann abends ein Abendessen, und dann hat sich die Sache auch gehabt für den Tag. Wir waren ja nämlich schon auf, ich glaube, 4400 Metern war das da, und dementsprechend wurde es richtig kalt in der Nacht, also richtig kalt. Ich habe mir von meinem Dreibettzimmer alle drei Decken geschnappt. Zum Glück war ich allein in dem Zimmer und musste nicht noch teilen. Die Möglichkeit hätte noch bestanden, dass ich hätte teilen müssen. wenn noch Leute gekommen wären, aber da ich schon so spät war, kam nach mir keiner mehr. Also konnte ich mir alle drei Decken schnappen und dann lag ich, ja, ich weiß gar nicht, um 8 oder so, 7, 8 lag ich im Bett. In weiser Voraussicht, weil am nächsten Tag sollte es sehr früh losgehen und es sollte sehr, sehr, sehr hart werden. So viel kann ich euch sagen. Also der Torang La Paz, härter als gedacht. Das war mal wieder so ein Tag, wo ich, ja, wo ich mit meinem eigenen Anspruch und meiner tatsächlichen körperlichen Fähigkeit viel zu kämpfen hatte. Sehr, sehr viel zu kämpfen hatte. Also, das war auch jetzt im Nachhinein noch betrachtet unglaublich hart. Es waren, also erstmal vorneweg, ich bin um 3:30 aufgestanden am nächsten Morgen. 4 Uhr gab es Frühstück und um 4:45 bin ich losgelaufen. Oder ja, losgefahren wollte ich gerade sagen, aber das würde nicht stimmen, weil mit Fahren war nicht viel an dem Tag. Es war eigentlich nur schieben beziehungsweise tragen vom Fahrrad. Ich glaube, ja, ich würde mal sagen, so 98% an dem Tag habe ich geschoben oder das Fahrrad eben getragen. Es waren zwar gerade mal so 5-6 Kilometer von der Distanz her, aber eben auf den 5-6 Kilometern knapp 1000 Meter hoch, 1000 Höhenmeter. Und dementsprechend war das einfach nur eine richtige Quälerei. Anders kann ich es nicht sagen. Also dieser Tag, ich musste mir jeden Meter sowas von hart erkämpfen. Teilweise war es so steil gewesen. Das Navi hat irgendwann mal zwischendrin auch angezeigt, durchschnittlicher Anstieg 16%, also durchschnittlich. Da waren mit Sicherheit Sektionen, die waren steiler. Klar, auch ein paar, die flacher waren. Aber da war alles weit über 10%. Und ich musste mir jeden Meter wirklich so unglaublich hart erkämpfen. Teilweise war es dann so gewesen, dass wenn ich beide Bremsen vom Fahrrad gezogen habe, war es so steil, dass das Fahrrad einfach auf diesem ja unbefestigten Wanderweg natürlich rückwärts wieder runtergerutscht ist. Das müsst ihr euch mal geben. Ich habe gebremst und das Fahrrad rutscht einfach, weil es so steil ist, rückwärts wieder runter. Das war Endstufe. Das war absolute Endgegner gewesen. Ich bin 3 Meter habe ich geschoben, musste ich wieder anhalten. 5 Meter geschoben, musste ich wieder anhalten. Ich meine, die Höhe natürlich auch mit der Luft. Es ging ja dann schon ruckzuck auf 5000 Meter zu und der passt dann auf 5,4. Das war Kampf pur. Also besonders dann, als die Sonne noch aufging, wurde es natürlich heiß. Auf der einen Seite schön, weil sie den noch vorhandenen Schnee ein bisschen geschmolzen hat, der es noch anspruchsvoller gemacht hat, da eben zu laufen und zu schieben. Aber auf der anderen Seite auch super warm. Gleichzeitig konntest du nicht wirklich viel ausziehen, weil es dann einfach zu kalt war mit dem Wind. Also es war ein Hin und Her. Jeder, der schon mal in den Bergen gewesen ist und Ähnliches mitgemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Und die Nummer mit dem Fahrrad dann teilweise auch einfach über Treppen das Ding hochzutragen, mein Körper war einfach fertig. Der konnte nicht mehr. Der Wille war da, aber der Körper wollte teilweise nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Es ging einfach nichts. Also musste so eine unbeschreiblich harte Willensleistung an den Tag legen und voll über meine Grenzen hinausgehen, damit ich das irgendwie geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das Einzige, was ich mir ständig gesagt habe, war Schritt für Schritt. Einfach immer nur einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter, bis du es geschafft hast. Einfach immer nur einen Schritt nach dem anderen, immer ein Stück weiter. Weil mir blieb nichts anderes übrig. Ich wurde von sämtlichen Wanderern überholt natürlich mit dem Fahrrad, ist ja klar. Ich war irgendwann der Letzte, ich habe keinen mehr hinter mir gesehen. War auch kein, ja, so entspanntes Gefühl.
wo ich mir dann zwischenzeitlich dachte, ich schaff das nicht, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, wo einfach zwischenzeitlich nichts mehr ging. Ich habe Energieriegel um Energieriegel da reingehauen, aber selbst das hat irgendwie fast nichts geholfen. Also ich kann es euch jetzt immer noch nicht sagen, wie ich es am Ende geschafft habe. Ich kann euch nur sagen, es hat über 5 Stunden gedauert. Ich war um kurz nach 10 war ich dann oben gewesen, mit natürlich sämtlichen Pausen und allem. Und was für ein unglaubliches Gefühl das war, als ich endlich oben war, als ich diese Flaggen gesehen habe, diese bunten, typischen nepalesischen Flaggen. Und ich wusste, da vorne ist der Pass und ich habe es geschafft. Das geschafft zu haben, das war unbeschreiblich. Also, ich glaube, das werde ich niemals im Leben vergessen, dass ich auf so eine Höhe, über so einen Weg mit dem Fahrrad rübergelaufen, rübergefahren, getragen, wie auch immer, ist auch völlig egal, da drüber gekommen bin, dass ich das geschafft habe. Wow. Einfach nur wow. Also, ich war sowas von happy, ich war so gut gelaunt da oben natürlich dann auch, ich war so stolz auf mich selber, dass ich da angekommen bin. Alle Leute, die natürlich zu Fuß da waren, auch ebenso riesen Respekt, die haben mich natürlich alle angeguckt, ich war der Einzige mit dem Fahrrad da oben. Und zumindest zu der Zeit, ich glaube, da waren an dem Tag noch 2 Engländer vor mir gewesen, die aber am Abend vorher schon eben in dieses Highcamp sind, deswegen hatte ich die nicht gesehen. Und ich bin sowas von unglaublich happy gewesen, dass ich das erleben durfte, dass ich das geschafft habe. Von den Aussichten und allem mal ganz zu schweigen auf dem Weg da hoch, aber diese körperliche, diesen körperlichen Schmerz schon fast, ja, zu überwinden an dem Tag und einfach nur mit dem Willen da hochzukommen, da war ich echt richtig stolz auf mich selber, dass ich das durchgezogen habe, dass ich nicht aufgegeben habe und dass ich es geschafft habe bis da oben hin, ja. Toller Moment. Und wie gesagt, ich weiß, mir fehlen jetzt immer noch die Worte, wie ihr merkt. Also, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl, da oben zu stehen und das geschafft zu haben. Und umso mehr habe ich mich auf die Abfahrt auf der anderen Seite dann auch gefreut, die auch sehr abenteuerlich war, aber ja, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Es ging knapp 2000 Meter runter bis nach Muktinath. Alle, die mich überholt haben, habe ich auf dem Weg runter dann fast wieder überholt. Ein Mountainbike wäre der Traum gewesen an diesem Tag. Der absolute Traum, weil es waren reine Mountainbike-Strecken. Also Materialschonung war da leider ein Fremdwort. Das Material im Gegenteil, das hat ordentlich gelitten gehabt, aber das war mir in dem Moment auch völligst egal. Ich wollte einfach nur runter und wollte einfach nur Spaß haben und den Moment genießen und das konnte ich auch. Ich habe auch ja Julia, Andi und Tommaso wieder eingeholt, die ich natürlich auf dem Weg nach oben nicht gesehen hatte und sogar überholt. Wir hatten dann noch kurz zusammen einen Moment Pause gemacht, 1-2 Bilder gemacht und haben uns dann im Bob Marley Hotel in Muktinath wieder getroffen. Ich bin vorgefahren, zum Glück, weil ich habe tatsächlich dort die letzten Zimmer für uns 3 bzw. 4 dann bekommen, also 3 Zimmer für uns 4. Und dort haben wir es uns, ja, mal echt gut gehen lassen, muss ich sagen. Ohne direkt aufs Geld zu schauen, einfach fett gegessen, erstmal Mittagessen, auch Abendessen haben wir es uns dort nochmal richtig gegönnt. Ich habe mittags Gnocchi mit Jackfleisch gegessen und abends, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich abends gegessen habe. Ich glaube Pizza. Habe ich abends Pizza gegessen? Ich glaube, abends habe ich Pizza gegessen, ja. Ja, wir haben es uns einfach gegönnt dort. Wir hatten einen richtig coolen Tag. Ein Nickerchen nochmal gemacht, entspannter, also einfach verdient, sehr verdient. Und ich muss aber auch zugeben, dass dann an der Stelle ab da so ein bisschen die Luft raus war. Also alle Energie und Kraft habe ich eigentlich da reingesteckt, den Pass zu schaffen und nur darauf hingearbeitet. Und ab dem Moment war eigentlich doch so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Luft raus. Gerade am nächsten Morgen habe ich das gemerkt, so die Motivation, dann weiterzufahren, war irgendwie gar nicht mehr da gewesen. Es war alles ein bisschen schleppend, zäh. Ich bin auch der letzte von uns vier gewesen, der dann da loskam, irgendwie so erst um 10. Ich wusste natürlich auch, hey, es geht jetzt runter, es geht viel runter. Von daher kein Stress. Ich habe aber auch gedacht, dass der ja, Rückweg entspannter wird oder dass er generell entspannt wird. Leider lag ich damit sehr falsch, also von wegen. Die ersten Kilometer waren richtig easy, gute Straßen, einfach nur den Berg runter gekachelt, 60, 70 Sachen voll laufen lassen, Sonnenschein, war einfach alles geil, ja. Und bis nach Kagbeni, dort habe ich Andi und Julia nochmal getroffen. Dort haben wir uns einen Jackburger gegönnt zum Mittagessen. Das hatten wir vorher so ausgemacht. Und ab dort sind die beiden dann mit dem Bus zurück nach Pokhara gefahren und ich eben dann weiter mit dem Fahrrad. Und ab da ging es eigentlich erst los. Ab dort kamen dann, ja, miese Straßen. Also wirklich viele, viele miese Straßen. Viele, viele Straßenabschnitte, die einfach unglaublich schlecht waren und super anstrengend waren. Durch diese höhere Geschwindigkeit natürlich auch. Also wenn die Straße schlecht ist und du fährst bergauf und bist langsam, dann ist das dann natürlich super anstrengend. Aber wenn du dann bergrunter fährst und auch noch ein bisschen schneller bist, dann sind diese ganzen Schläge bei einem ungefederten Fahrrad und so natürlich gehen da viel, viel mehr durch. Also meine Arme und Handgelenke, die waren, ja, auf Deutsch gesagt, komplett am Arsch. Ich habe da so, boah, teilweise Wutausbrüche gehabt, muss ich ehrlich zugeben, wo man auch mal wieder sieht, wie nah Freud und Leid beisammen liegen. Ne? Am Tag vorher habe ich diesen Pass gemeistert und war einfach nur der glücklichste Mensch auf Erden. Und am Tag danach, wo es eigentlich nur runterging und easy sein sollte, habe ich vor mich hingeflucht, weil mir alles so wehgetan hat und ich teilweise das Fahrrad kaum unter Kontrolle hatte durch diese miesen Straßen und den, ja, den ganzen Staub und Dreck, den ich da gefressen habe. Ja, da sieht man eben auch, wie schnell sich das Blatt wieder mal wenden kann. Gleichzeitig hat sich dann am Tag drauf nochmal gewendet und ich habe mir selbst eine sehr, sehr, ja, nicht fette, aber eine ordentliche Belohnung gemacht und habe nämlich Bungee-Jumping gemacht. Auf dem Rückweg bin ich an der Bungee-Jumping-Stelle vorbeigekommen. Ich wusste das schon grob, ich hatte das im Auge. Bin durch Kusma gefahren und in Kusma gibt es den zweithöchsten Bungee-Jump der Welt. Natürlich der höchste in Nepal. Allerhöchste ist, glaube ich, in China. Der nämlich 228 Meter hoch ist und den habe ich mir dann als Belohnung selbst gegönnt. Und ja, was soll ich euch sagen? Ein wieder mal unglaubliches Erlebnis. Natürlich habe ich mir, will ich nicht verheimlichen, vorne an der Kante fast in die Hosen gemacht. Ist ja klar. Aber ich bin auch direkt gesprungen und hab's dann natürlich genießen können. Also dieser Moment, dann auch wieder die Angst eben zu überkommen und dann darunter zu springen. War schon richtig gut, war nicht mein erster Bungee-Jump gewesen, von daher wusste ich ungefähr, was kommt, aber machen wir uns nichts vor, in dem Moment, wo du da vorne an der Kante stehst, da kann mir keiner erzählen, dass er da nicht, da kann mir keiner erzählen, dass er da keine Angst hat. Das gibt's nicht. Also es ist einfach unmenschlich, da an der Kante zu stehen. Der ganze Canyon unten war ja irgendwie 300 oder vielleicht 350 Meter tief von der Plattform aus. Es war so eine Brücke, die eben über den Canyon gespannt war und in der Mitte eine Gondel, wo wir rausgesprungen sind. Und ja, da hast du auf jeden Fall, scheißt du dir in die Hosen, auf Deutsch gesagt. kann man nicht anders sagen. Aber ja, in dem Moment, wo du sie überwindest und springst, ist das natürlich wieder ein unbeschreibliches Gefühl, ein so, ja, wahnsinnige Moment und Adrenalinausstoß und so weiter, ist ja klar.
und einfach nur ein, ja, ein geiles Gefühl. Ich weiß, ich sag oftmals geil, vielleicht auch ein bisschen zu oft, aber in dem Moment, in dem Fall gibt es eigentlich keinen besseren Ausdruck dafür. Ich musste ein bisschen warten an dem Tag, über 2 Stunden, weil es so windig war, bis ich dann endlich dran kam. Deswegen habe ich mich auch abends dazu entschieden, dann in Kusma zu bleiben, in einem kleinen Hotel. Also die gesamte Reise habe ich ja, den gesamten Rundweg habe ich ja ohne Zelt, ohne alles gemacht. Deswegen war ich auch immer auf Unterkünfte natürlich angewiesen. Was es hier und da auch ein bisschen, ja, mental stressig, schwierig gemacht hat, weil ich natürlich immer irgendwo ankommen musste und immer was finden musste. Aber letztendlich ging das wirklich ziemlich gut. Und dann hieß es eigentlich nur noch einmal alles rausholen. Musste noch mal über 1000 Höhenmeter machen. Von Kusma hier nach Pokhara. Noch mal über einen, ja, ganz guten Anstieg rüber. Und dann konnte ich wirklich hier einfach nur nach Pokhara reinrollen. Und auch das war ein so gutes Gefühl, wieder hier zu sein. Ich habe mich so gefreut. Ich hatte wirklich schon Vorfreude, wieder hierher zurückzukommen und diesen gesamten Rundweg einfach zu beenden. Und ja, all das erlebt zu haben, all das mitzunehmen in diesen knapp 14 Tagen. Also am Ende waren es dann 12 Fahrtage und ein Tag Pause in Manang gewesen, also knapp 14 Tage insgesamt. Und es war, ja, es war einfach es war eine tolle Zeit, es war eine unglaubliche Zeit, es war ein Auf und Ab, es waren Hochs und Tiefs, wie auf der Straße, so auch innerlich, so auch mental. Es hat mir alles abverlangt, körperlich, aber auch mental, also die Anstrengungen waren schon echt extrem gewesen. Und das habe ich auch gemerkt, nachdem ich hier ankam, dass ich erstmal wirklich, puh, da war erstmal alles raus, alles weg. Ich war wirklich so platt gewesen. Ich habe mir jetzt gestern mal noch eine Massage gegönnt, weil mein ganzer Oberkörper und meine Beine natürlich da völligst am Anschlag waren. Das hat auch richtig gut getan. Und ansonsten habe ich die letzten Tage hier einfach mal ein bisschen runtergefahren, gechillt. Ich habe Andi und Julia hier wieder getroffen, natürlich auch. Wir hatten uns vorher schon so ein bisschen abgesprochen, dass wir im gleichen Hostel sind, was auch super schön war. Wir hatten 2 richtig coole Abende noch hier zusammen. Im Movie Garden, Movie Garden, also im Filmgarten sozusagen auf Deutsch. Richtig cool, könnt ihr auch mal googeln. Movie Garden Pokhara. Macht's einfacher, als hier so viel zu erzählen. Super schön angelegter Gartenbereich, wie so ein bisschen, ja, Kino, nicht wie so ein bisschen, sondern so kinomäßig. Alles Outdoor, quasi ein Outdoor-Kino, Outdoor-Leinwand, wo man einfach, ja, entspannt abends einen Film gucken kann, was trinken kann, auch was essen kann, wenn man will. Und dort haben wir zu dritt 2 Abende verbracht und haben uns 2 Filme angeguckt für jeweils 2 € abends. Am ersten Tag haben wir uns 500 Days of Summer angeguckt. Ja, so eine, wie nennt man das neu, modern, Romance? Nee, Rom-Com, eine Rom-Com, also eine Romantikkomödie. Das musste ich auch erst lernen. Ohne die beiden wäre ich wahrscheinlich am ersten Abend auch nicht hingegangen. Zweite Abend wollte ich dann sowieso hin und die beiden kamen noch spontan dazu, weil sie tagsüber unterwegs gewesen sind. Und da gab es nämlich dann 14 Peaks zu sehen. Also besser hätte es nicht passen können. Wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube in Deutsch heißt er auch 14 Peaks, schaut euch den Film an. Ein Nepalese, der in Rekordzeit alle 14 8000er der Welt besteigen will. Und mit Rekordzeit meine ich innerhalb von 7 Monaten, hat er, glaube ich, geplant gehabt. Ich will nichts vorwegnehmen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Unglaublicher Film, meiner Ansicht nach. Immer persönliche Meinung, klar, aber richtig, richtig guter Film. Und natürlich, was gab's Besseres in dem Moment, als hier in Nepal den Film sich anzuschauen? Und unter anderem zu sehen, wie er den Annapurna eben besteigt, wo man gerade vorher drumherum gefahren ist. Also das war eine super coole Atmosphäre, ein ganz spezieller Moment auch nochmal. Und ein, ja, sehr, sehr schöner, entspannter Abend. Leider auch der letzte Abend mit den beiden. Dann hieß es nämlich Abschied nehmen von Andi und Julia. Die beiden sind weitergezogen. Es wird jetzt hier gerade nochmal kurz laut zum Ende der Aufnahme. Die beiden sind weitergezogen. Andi ist nach Kathmandu und Julia hat dann noch ein Yoga-Retreat gemacht. Von daher haben wir uns dann verabschiedet. Aber es war eine super schöne Zeit. Es hat echt Spaß gemacht, mit den beiden da einige Stunden, einige Tage zusammen zu verbringen. Richtig cool. Tolle Menschen, schöne Momente, unglaubliche Erinnerungen und insgesamt eine sehr, sehr beeindruckende und prägende Zeit für mich, diesen Annapurna-Rundweg eben zu machen, den ich nicht nur mit der Aufnahme, sondern auch mit der Rückkehr jetzt in Pokhara somit dann auch beende, mitnehme, das alles mitnehme und mich dann aufmache zu neuen Abenteuern, zu neuen Erlebnissen. Also generell an der Stelle will ich vielleicht noch kurz erwähnen, bisher Nepal, tolles Land, tolle Leute, unglaublich nette Leute, die mit ganz, ganz wenig super, super happy sind und das auch so nach außen tragen und einem dort sehr viel mitgeben, sehr viel Freude, Liebe, aber sehr viel Freude, sehr viel Liebe entgegenbringen und einfach sehr, sehr tolle Ausstrahlung haben und hier wirklich, ganz spezielle Erfahrungen mitgeben. Also kann ich jedem wärmstens empfehlen, gerade wer die Berge mag, richtig tolles Land und ich habe ja noch nicht so viel gesehen, wenn man es mit der Größe des Landes vergleicht, aber das war doch schon einiges gewesen bisher und die positiven Eindrücke, die positiven Momente kommen jeden Tag wieder, von daher auf jeden Fall eine Reise wert. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass ich in diesem Land gewesen bin und ich bin ja noch hier, von daher werde ich die Zeit jetzt noch so gut wie es geht genießen und an der Stelle, glaube ich, mal den Deckel drauf machen auf die längste Folge meiner Reise bisher, muss ich sagen. Deutlich über eine Stunde habe ich euch jetzt von meinen letzten Wochen hier erzählt. Einiges zusammengekommen, einiges passiert. Ich hoffe, ich komme wieder zu mehr regelmäßigen Aufnahmen in der nächsten Zeit, um euch wieder mehr an meiner Reise einfach teilhaben zu lassen, um auch für mich mehr Dinge wieder zu reflektieren und festzuhalten und einfach wieder mehr Momente mit euch teilen zu können. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, ich will jetzt nicht sagen nachsehen, aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum es manchmal in letzter Zeit ein bisschen gehapert hat oder ein bisschen zäh war mit den Aufnahmen. Und so ist es halt. Es ist nicht jeder Tag wie der andere, wie zu Hause auch, besonders auf Fahrradweltreise. Und demnach, glaube ich, ist es auch nachvollziehbar und verständlich. Von daher, Leute, ich wünsche euch was. Ich weiß nicht, wann die Folge online geht. Von daher, bei mir steht's Wochenende vor der Tür. Deswegen sage ich einfach mal, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haltet mir die Wurst hoch, fleißig die Wurst hochhalten auf jeden Fall. Und ganz liebe Grüße von mir an euch hier aus Nepal. Gehen raus und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Ein Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.